Hallo, ich begrüße Sie zu einem neuen Audiokommentar zur Fernsehserie Meister Eder und sein Pumuckl. Neben mir sitzt wieder der Ilja von der Pumuckl-Homepage.de.
Ja, und neben mir der Sebastian Kubut von tvkult.com.
Und wir sitzen hier in München und schauen uns jetzt die 10. Folge an von Meister Eder und sein Pumuckl. Bei uns ging gerade der Vorspann los und wir machen es wie üblich, dass wenn der Vorspann zu Ende ist und der Schnitt zur Werkstatt kommt, sagen wir jetzt, während des Schnittes. Und dann wissen Sie, wo Sie einsteigen müssen, falls Sie die Folge nebenher passend natürlich zum Audiokommentar angucken möchten.
Ja. Titel der Folge Nummer 10 ist Der rätselhafte Hund. Die Folge ist die Geschichte.
Mit dem rätselhaften Hund.
Mit dem rätselhaften Hund. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade hier den Titel angeschaut.
Ja.
Und
ist ja eigentlich
mehr auf den Titel geachtet, als auf das, was ich eigentlich sagen wollte.
Ja, jetzt kommt auch relativ bald, glaube ich, der Schnitt oder kommt noch recht viel im Vorspann? Ich glaube nicht.
Nein, jetzt greift sich jetzt das U, beziehungsweise es fällt das Ding runter, die Schrift fällt runter.
Jetzt, genau, jetzt haben wir den Blick zur Werkstatt und dann geht es mit der Handlung los. Und der rätselhafte Hund ist ja eine relativ kultige Folge. Also da geht ja schon die Post ab, vor allem zum Ende hin. Und ich kann mich erinnern, als ich klein war in den 90ern, war das eine Folge, die relativ oft ausgestrahlt wurde. Ich hatte da schon richtig die Nase voll von der Folge. Mittlerweile mag ich sie wieder sehr. Den Schauspieler, den man hier sieht, Rolf Illig. Liege ich richtig?
Ja, ich gehe
schon. Auch eine Legende als Schauspieler, der aber relativ wenig gemacht hat. Also da hat es genau, Rolf Illig ist der Kunde Mitterer und da hat sich relativ zurückgehalten. Soweit ich mal gehört habe, wenn ich richtig liege, hat er versucht, eher hochwertige Sachen zu spielen und nicht alles zu machen. Also ein Film, wo er die Hauptrolle gespielt hat in den 80ern, war Wallers letzter Gang. Das ging um einen Schienenabläufer bei der Bahn, der guckt, ob die Schienen sauber sind und so. Das ist ein relativ hochwertiger Film. Und ansonsten sieht man ihn eigentlich relativ selten. Und hier geht es ja darum, dass er ein außergewöhnliches Möbelstück haben will vom Eder, weil er ja einen Mops hat, der die Katze jagt.
Und er möchte so einen Würfel haben, durch den die Katze vor dem Mops flüchten kann, genau. Sodass der Mops dann in dieser Kiste erstmal festsitzt und nicht mehr der Katze nachgehen kann.
Jetzt sieht man im Hintergrund ja auch den Erste-Hilfe-Kasten an der Wand mit einem weißen Aufkleber.
Eins unserer Lieblingsfeatures in der ersten Staffel, bei dem dieser weiße Aufkleber gelegentlich zu einem roten Kreuz wechselt.
Und daran sieht man ganz gut, dass nicht chronologisch gedreht wird, sondern durcheinander. Und wenn solche Kleinigkeiten sich verändern, ist es dann oft so, dass es dann nicht mehr logisch ist im Film, wenn man darauf achtet.
Aber es sind so Kleinigkeiten, die jetzt nicht
ins Gewicht
nicht
kommen.
Wirklich ins Gewicht fallen. Ja. Mhm. Was ich vorhin erwähnen wollte zu der Geschichte an und für sich, die ist zum ersten Mal erschienen 1965 als Fitzibitz-Geschichte. Also gar nicht mal in der Radioversion für Pumuckl, sondern in der rheinischen Adaption. Das kam daher, die Geschichten sind zwar ursprünglich alle für Pumuckl geschrieben worden, aber aufgrund des Todes von Franz Fröhlich, dem ursprünglichen Sprecher des Meister Eders, Anfang der 60er Jahre, gab es hier eine längere Pause in der Produktion beim BR für die Hörspiele, sodass also das Skript zwar schon wohl vorher existiert hat, aber die Folge dann erst mit dem zweiten Sprecher des Meister Eders, mit dem Alfred Pongratz, aufgenommen wurde. Und hier als fünfte Folge mit Alfred Pongratz im Februar 66 zum ersten Mal im Radio zu hören war, als Fitzibitz-Folge, allerdings schon vorher im Herbst 65.
Was ich zum Beispiel noch gar nicht wusste, das ist mir jetzt auch ganz neu gewesen. Bei der Stelle ist ganz witzig zu sehen, wie sie den Pumuckl in den Spiegel rein animiert haben. Mhm. Was ja, hier sieht man ihn gleich. Das ist
auch wieder eine sehr schöne Animationssequenz.
Hier geht es ja gerade darum, was für Laute er von sich geben soll, damit der Eder mitkriegt, wenn mal jemand was vergessen hat oder sonst was Besonderes ist, ohne dass der Kunde das merkt oder glaubt, dass es spukt. Und der Eder merkt gerade schon, dass das ein Schmann ist, was er da losgetreten hat, aber der Pumuckl findet großen Gefallen dran und
steht drauf, dieses Konzept doch irgendwie umzusetzen,
genau,
mit irgendeiner Tierstimme.
Und schießt sich dann aufs Bellen ein. Und das Witzige ist ja immer, wenn der Ehe dem Pumuckl was verbietet, entsteht direkt im Anschluss eine Situation, wo der Pumuckl das ausspielen kann. Mhm. Hier ist es genauso, dass der Eder merkt, dass es ein Schmann war mit diesen Geräuschen und dann sagt er kurz danach, ach, jetzt gehe ich einkaufen und der Pumuckl geht natürlich mit und dann macht er es natürlich immer wieder, dass er bellt. Das ist ja auch so mit dem Spielzeugauto, dass er das Spielzeugauto kriegt und dann auf die Straße will. Eder verbietet es ihn und sagt dann, ach, ich gehe jetzt hoch und mach Brotzeit. Pumuckl ist allein in der Werkstatt. Pumuckl
ergreift die Gelegenheit und fährt raus.
Ja. Was natürlich der Handlung gut tut, aber eigentlich ein bisschen unlogisch ist oder nicht für einen Eder spricht, was die Erziehung angeht.
Ja, er hat halt die Hoffnung, dass der Pumuckl vielleicht doch mal auf das hört, was er ihm sagt. Gleiches Konzept dann auch relativ zum Ende der zweiten Staffel, das in dem Fiasko mit dem Feuer mündet.
Oh ja, stimmt. Hier auch wieder eine schöne Sequenz, wo die Kamera auf den Boden gelegt war. Das ist schöne Pumuckl-Perspektive.
So, jetzt sind wir im Laden.
Ein Kramerladen, da habe ich auch nie gewusst, wo das ist. Angeblich, also wir hören ja recht viel, soll dieser Laden in der Preisingstraße sein und das gleiche Geschäft sein wie das Obstgeschäft aus der Folge mit den geheimnisvollen Briefen, wo auch die Frau Zange die Verkäuferin ist. Und nur die Szene bei den geheimnisvollen Briefen wurde ja vor dem Laden gedreht und diesen Laden gibt es heute noch, aber innen sieht es ganz, ganz anders aus, als jetzt so, wie wir es in dieser Folge sehen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich dieser Drehort ist, aber es wurde uns mal gesagt. Die Quelle kann ich jetzt auch nicht sicher sagen, deswegen stelle ich das jetzt einfach mal so in den Raum.
Keine Ahnung. Also mir fällt dazu nur ein, als Vergleich mit dem Hörspiel zum Beispiel, dass es im Hörspiel jetzt kein Kramerladen, sondern konkret eine Metzgerei ist, wo der Eder hingeht und dann die Wurst kauft, die im späteren Verlauf der Geschichte dann eine größere Rolle spielt.
Wobei der Kramerladen ja auch sehr schön zu dem Milieu passt, dem alten München.
Das bellt der Hund dann doch draußen.
Genau. Das Trude Breitschopf heißt ja die Schauspielerin. Frisur passt ja auch ein bisschen dazu.
So, jetzt kommt Eders Rückweg, Heimweg vielleicht, oder es geht weiter. Und was man hier sieht, ist der Kabelsteg über die Isar und im Hintergrund das Wehr.
Ich sehe nur einen Pumuckl. Ach so. Und es ist gar nicht weit weg von hier. Also das ist im Hintergrund sieht man später dann auch noch die Lukaskirche.
Ja,
und das ist auch nicht weit weg von dem Standort, wo die Werkstatt stand. Also zu Fuß 3 Minuten vielleicht bis zur Werkstatt.
Ja, ein bisschen mehr schon noch. Ja. Dieser abwärts. Es ist eine Brücke weiter. Das ist jetzt der Blick rückwärts in die Maximiliansanlagen vom Kabelsteg. Wo jetzt hier der
Hugo,
Butler
mit Hugo Lindinger heißt Hugo der Schauspieler, kommt, ein österreichischer Schauspieler.
Jetzt sieht man schon rechts im Hintergrund ein Stück von der Kirche.
Genau, die sieht man nachher nochmal in groß. Ja, und Hugo Lindinger als Butler ist ja auch grandios mit seinem Herr Ederer.
Herr Ederer, das sich als Running Gag durch die erste Staffel zieht.
Aber nur die Antagonisten benutzen es, also die jetzt nicht unbedingt so auf der Seite von Pumuckl sind. Und das sind im Grunde nur der Butler.
Der Butler
und die Schorschi und Wickerl, die Zwillinge, die sagen auch Ederer. Aber sonst wüsste ich keinen, der das sagt.
Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es noch eine weitere Figur gibt. Aber der Butler besteht darauf.
Also ja.
Es gibt ja auch die Szene, wo er zusammen mit dem Chauffeur die Kommode liefert im Schlossgespenst, in der Schlossgespenst-Folge und der Chauffeur ihn sogar verbessert und der Butler auf dem Herrn Ederer besteht.
Ja. Wobei man sagen muss, dass es den Namen Ederer sogar gibt. Der ist auch gar nicht so selten.
Aha, hast du mal geschaut, ja.
Ja. Ja, und da geht es halt gerade darum, dass der Pumuckl wieder bellt. Der Butler denkt, dass es der Hund ist.
Haben wir eigentlich jetzt den Herrn Esteban Zeithai verpasst oder kommt der erst?
Der noch? Kommt, glaube ich, noch.
Auf dem stimmt, der kommt angeradelt, wenn Meister Eder, also wenn die beiden sich jetzt verabschiedet haben und Meister Eder dann weiter Richtung stadtauswärts
genau,
von der Brücke Richtung Maximilians entlang geht, dann kommt ein Mann auf einem Fahrrad entgegen, der auch später in der Folge nochmal zu sehen ist, mit einem schönen roten Bart.
Das sieht man jetzt die Kirche schön.
Ganzer Anblick, auch mit dem ganzen Kabelsteg als Brücke, die auch heute noch genauso aussieht, mit dem gleichen Geländer.
Also ja, also hat sich nicht viel verändert. Hat sich
kaum verändert, das 1:1 wiederzufinden.
Wurde auch viel anderes dort gedreht, bis heute. Auf jeden Fall, dieser Rothaarige kommt auch im großen Krach vor, das ist zweimal auch wieder, einmal auf dem Radl und einmal ist es der im Supermarkt. Können Sie keinen Wagen nehmen? Nein, ich habe keinen Führerschein.
Genau.
Ich darf nicht.
Und der kommt jetzt hier gleich raufgeradelt. Esteban Zeithai ist der Tricktechniker der ersten Staffel gewesen, der also alle Sachen bewegt hat, die Der Pumuckl da, hier kommt er angelaufen.
Genau. Er kommt gar nicht gerade.
Nee, er kommt nicht. Dann verratelt er nur im großen
Kram. Hier haben wir Dackel und einen schönen Fuchs um den Hals. Ganz klassisch für diese Zeit.
Das ist jetzt St. Anna Straße. Oder St. Anna Platz heißt das, glaube ich, an der Stelle.
Ja. Straße heißt aber auch St. Anna Straße. Alter Kaugummiautomat im Hintergrund sind auch immer sehr hübsch.
Jetzt kommt gleich eine ganz wichtige Einstellung, wo man auf die Reflexion in der Scheibe der Bäckerei achten muss.
Genau, das ist, wenn der Pumuckl dann am Schaufenster steht. Oder ist es jetzt schon? Jetzt, hier unten sieht man auf jeden Fall ein weißes Auto.
Jetzt sieht
man es
noch nicht, jetzt sieht man ein weißes Auto in der Spiegelung.
Und da muss man halt drauf achten, dass sieht man dann einen Herrn in einem Skript blättern. Und, genau,
jetzt sieht man ganz rechts unten, sah man schon einen weißen Fleck in der Spiegel und gleich sieht man das nochmal und dann kann man erkennen, wie hier jemand in einem Skript blättert. Also wir vermuten, dass das Ulrich König ist.
Wir sind uns relativ sicher eigentlich, dass es Ulrich König ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wer sonst vom Film
ist. Da jetzt rechts jetzt unten sieht man es,
genau.
Rechts unten in der
Was Ecke. Mein Fund war.
Ja. Sebastians Adlerauge hat das entdeckt.
Und ich könnte mir nicht vorstellen, wer das sonst gewesen sein soll, weil dieses ein bisschen klein und kräftig passt zum Ulrich König und auch, ich glaube, es gibt Bilder von den Dreharbeiten, wo er auch so eine weiße Jacke anhat.
Ja, und in dem Making-of, das es zur ersten Staffel gibt, sieht man auch, dass er während der Dreharbeiten stets mit dem Skript in der Hand rumlief und die Dialoge kontrolliert hat und er den Part des Pumuckls sprach.
Genau, weil Hans Klarin war bei den Dreharbeiten nie dabei, was man sagt.
Dem Eder einen Gesprächs, den Gustl Bayer haben, einen Gesprächspartner zu liefern.
Hier ist über Chibo-Werbung. Oi. Und das, ach ja, und die ganzen Schauspieler, das ist jetzt erstmal der ältere Herr, war Josef Glas, der war ein Volksschauspieler und der hat in der Zeit relativ viel gemacht, so 70er, 80er Jahre. War bei einigen Serien dabei, auch beim Gerhard Poll zum Beispiel, bei fast wie im richtigen Leben. Die Dame ist
Gila von Waltershausen,
die ist große Schauspielerin, die kennt man ja eigentlich. Also die hat auch in ihren jungen Jahren, in den 60ern auch schon viel gedreht. Das ist so eine Generation wie vom Alter her ungefähr wie Uschi Glas und Hannelore Elsner und so. Und der Herr hier, ich glaube, der Herr heißt Sebastian Reiser, liege ich da richtig? Stefan Rinser, so rum.
Stefan Rinser.
Stefan Rinser.
Gar nichts.
Und ja, ich habe da auch mal geguckt und der hat nicht viel gemacht. Also ich weiß nicht, ob der jetzt ein richtiger Schauspieler war. Aber wenn der mit Namen aufgelistet ist, dann wahrscheinlich schon. Aber ich habe den jetzt sonst in keiner Produktion gesehen bisher.
Und er hatte sonst andere Aufgaben halt hinter der Kamera oder in der Organisation.
Aber dann finde ich es komisch, wenn er wirklich mit Name gelistet ist als Schauspieler.
Ja, der Ingo Tögel. Der ist dann noch auftaucht.
Ist der auch gelistet
als Schauspieler? Der ist, glaube ich, auch als Schauspieler gelistet in dieser Folge. Doppelt gelistet.
Wieder hier unseren Realanimator.
Den Herrn Zeitai.
Der die Fäden gezogen hat, wenn der Pumuckl was bewegt. Und da kommt die ganz große Grand Dame des bayerischen Films, Rosel Mayer. Auch einen Fuchs um den Hals. Und das war ihre Glanzzeit. Wobei man sagen muss, dass in dieser Folge sie von Anton Feichtner synchronisiert wurde, der beim neuen Badezimmer den Mann mit dem Bart gespielt hat, der das Badezimmer dann macht, der mit der Lisa Fitz auch Szenen zusammen hat. Und hier im Schaufenster sieht man auch entweder den Verkäufer oder den Kunden, der die ganze Zeit aus dem Schaufenster rausguckt, zu den Dreharbeiten wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er da gar nicht dazugehört. Und grandios ist halt wirklich, wie jetzt da die Rosenmeier die ganze Zeit dabei steht und dann ganz panisch die Feuerwehr schon rufen will und jetzt mit hochgehen will. Herrlich. Und da kommt jetzt der Straßenkehrer, das ist der Ingo Tögel, das war der Mann, der die Ausstattung gemacht hat beim Pumuckl.
Also der sozusagen für das Bühnenbild, für den Hintergrund und die ganzen Möbelstücke und sowas verantwortlich
war. Der hat auch bei Münchner Geschichten zum Beispiel auch die Ausstattung gemacht. Und in der Zeit, eigentlich ist er Künstler und in der Zeit hat er das öfters gemacht. Und er ist auch derjenige gewesen, der die Werkstatt beigebracht hat. Also der kannte jemanden, der in der Versicherungskammer gearbeitet hat und der hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass da doch eine Werkstatt steht in der Wiedenmeierstraße, wo man Pumuckl drehen könnte, weil die relativ lange eine passende gesucht haben. Aber es waren halt laufende Betriebe, wo wirklich ein Schreiner drin war und die konnte man ja nicht einfach mal ein halbes Jahr in Urlaub schicken. Die verlieren ja ihre Stammkundschaft und deswegen brauchten die eine leere Werkstatt und die Pumuckl-Werkstatt war damals leer gestanden. So, dann darfst du ein bisschen was zum Herrn Schenk sagen.
Ich darf was zum Herrn Schenk erzählen, zu dem Henry van Lück. Den sehen wir ja auch nochmal wieder.
Ja, und auch ein ganz bekannter Schauspieler, muss man auch dazu sagen. Bis heute. Also in den 60ern hat er auch schon bei so 68er Filmen viel mitgespielt, bei Zur Sache Schätzchen und anderen Filmen, die vergleichbar sind. Und eine Richterserie auf RTL hat er, glaube ich, relativ lang eine Hauptrolle gespielt.
Er taucht in der zweiten Pumuckl-Staffel nochmal auf.
Nochmal als Herr Schenk, oder?
Nochmal als Herr Schenk, richtig. Allerdings eigentlich als völlig andere Figur. Er spielt diesen, wie soll man sagen, sehr esoterisch angehauchten Menschen, der Pumuckl gerne die Zeitung bringen möchte. Ungefähr genauso flatterig wie hier auch.
Ja, und auch so stotternd.
Ja, ja, auch so stotternd und flatterig, aber doch von der Figur ein bisschen anders angelegt,
ja.
Letzten und Endes. Fast, und sehr, sehr, im Gegensatz, hier ist er ja sehr, sehr schüchtern und sehr zurückhaltend, ja. Und dort ist er sehr, sehr fordernd.
Ja. Aber fast ein bisschen nervig, die Figur, oder? Wie er es angelegt
in beiden Fällen.
Sehr, sehr albern. Und das ist auch so eine typische Situation, wie sich der Eder in peinliche Situationen reinredet. Also er hat ja zuerst gesagt, da unten ist ein Hund, der bellt's. Ob er nicht aufmachen kann, damit der Hund wieder befreit werden kann. Und während sie runtergehen, sagt dann der Eder, vielleicht ist da ja gar kein Hund. Und dann wird er natürlich, der Herr Schenk, ein bisschen stutzig. Und da ist jetzt wirklich kein Hund. Und jetzt glaubt er, dass der Eder ihn wahrscheinlich ausrauben will oder sowas. Hm. Und bedroht ihn gleich mit dieser Stablampe. Oder
ja, jetzt kommt eine wunderschöne Anspielung an Star Wars.
Krieg der Sterne. Dann
Krieg der Sterne, weil Herr Schenk greift da zu einer herumliegenden Neonröhre, die dann schön leuchtend animiert als Lichtschwert dem Meister Eder entgegengehalten wird, bis sie dann schließlich beim Zuschlagen der Türe zerplatzt.
Das Geräusch ist sogar ein bisschen mit eingebaut. Und man muss dazu sagen, gedreht wurde es 1979 und die Animation mit dem Glühen, das haben die dann mit der Pumuckl-Zeichnung wahrscheinlich gemacht, das war ja dann 1980. Oder vielleicht 81 sogar noch.
So um den Dreh rum, ja.
Und da war ja der Film nagelneu. Das war ja damals ein ganz großer Hit.
Der kam 78 oder 79 ja, auch ins Kino. Also war sehr, sehr, sehr zeitnah hier, diese Anspielung,
die eingebaut wurde. Und als es dann das erstmal ausgestrahlt wurde, ich bin mir sicher, dass
viele Leute damit nichts anfangen konnten.
Eben. Ja. Aber bis heute, glaube ich, muss man erst bei den Bogen dazu
Zusammenhang
spannen, dass das auf Krieg der Sterne eine Anspielung ist.
Mhm.
Was ja auf der Hand liegt, wenn man es weiß oder wenn man es mal sich vor Augen hält. Mhm. Also wir wissen es ja nicht im Grunde, also mehr interpretieren.
Das ist unsere Interpretation,
aber das hat niemand gesagt,
dass das so gedacht war.
Ja. Hinten Nikolaus und der Weihnachtsschmuck. Das gilt es, die Situation zu lösen.
Und Pumuckl löst jetzt die Situation. So wie er Meister Eder das hineingebracht hat, bringt er ihn jetzt auch wieder hinaus, könnte man fast
taktisch
sagen.
Taktisch eigentlich ganz klug, wie er es macht.
Ja.
Einerseits den Schlüssel klauen. Ich finde die Synchronisation von der Rosenmeier so super. Dieses Knurren, was er da so eingebaut hat. Und das ist teilweise echt noch ein bisschen auf die Spitze getrieben, das Ganze. Also da hat ja Sätze mit eingebaut, was sie im Originalen so natürlich nicht gesagt hat.
Meinst du, er war noch authentischer als Rosenmeier persönlich?
Kann man fast so auslegen, ja. Jetzt muss die arme Wurst dran glauben.
Jetzt muss die Wurst dran glauben, die vorhin gekauft worden ist. Ja.
Hier sieht man, finde ich, auch wenn man auf die Haare wieder achtet, ein bisschen das Zinkweiß vom Eder, dass das ein bisschen künstlich weiß ist und dass das Dunkle durchschimmert.
Ja.
Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mindestens einmal bei den vorherigen Audiokommentaren als Thema. Und da ist er halt auch ein bisschen kräftiger noch als später in der zweiten Staffel. Mhm. Gerade bei diesen schönen Großaufnahmen sieht man das gut.
Besonders im Bad, finde ich, fällt das Weiß sehr stark auf.
Ja. Ja, und so über den Koteletten, wo dann das Schwarze richtig durchschimmert.
Mhm.
Ich glaube, bei den Koteletten nicht so, weil eben die Haare ein bisschen weniger sind oder ein bisschen rausstatzen. Da konnte man es ein bisschen einheitlicher weiß machen. So, jetzt muss die arme Wurst dran. Und das Tolle ist ja dann, dass der Dackel von der Alten ist, was dann der Eder rausträgt. Und dann sagt die Alte, das ist ein Maihund. Und ihr glaubt dann keiner mehr. Der Eder macht dann eine große Ansprache.
Was mir jetzt gerade auffällt, dass man zuerst eine Szene gesehen hat, in der eine andere ältere Dame mit einem Fuchs um die Schulter mit einem Dackel gelaufen kam und wir jetzt hier Rosel Meier als ältere Dame mit einem Dackel haben, die auch den Fuchs um die Schultern trägt.
Meinst du, dass das der Dackel der gleiche war vielleicht?
Ich kann mir vorstellen, dass Dackel der gleiche war.
Dass der Fuchs auch der gleiche war?
Und vielleicht war auch der Fuchs der gleiche.
Wer weiß. Auf jeden Fall, dass der Hund gerade da an das Ding hingepinkelt hat, war sicher eine spontane Geschichte, was die einfach drin gelassen haben.
Ja.
Weil es ja ganz authentisch
ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja.
Hier sieht man im Hintergrund das Ort, Straßenschild, St. Anna Platz. Nein, St. Anna Straße.
St. Anna Straße. Und vorhin haben wir hinten, ganz rechts ist auch ein Dackel, siehst du das?
Ah ja, da hinten an der Haus.
Das könnte die Frau wieder gewesen sein.
Vielleicht waren es verschiedene Dackel.
Und auf jeden Fall beim Kabelsteg haben wir auch ein Straßenschild gesehen. Und das ist ja eigentlich selten, dass man gerade beim Pumuckl Straßenschilder sieht. Daher der Eder als Überlegener. Mhm. Hat auch gerade wieder gedroht, dass er dann die Polizei anruft. Hier sieht man oben im Türrahmen ein Kabel. Und da bin ich mir sicher, dass die da hier... Siehst du es
da oben? Was durch die Tür geht, die nach hinten
dass raus... Dass sie da wahrscheinlich den Strom quer durchs Haus gelegt haben, weil das Haus ja damals leer stand und auch keinen Strom mehr hatte. Das Einzige, was mir gesagt wurde, was ging, war das Telefon. Wasser ging auch keins. Das mussten sie ja scheinbar auch improvisieren. Oder reparieren. Und dass es wieder läuft, aber das ist die Frage, wie sie es gelöst haben, wie es billiger wahrscheinlich war. Ja, jetzt sind wir ja schon wieder am Ende der Folge, kann das sein?
Ja.
Das geht ja ruckzuck. Das geht
so langsam dem Ende entgegen. Jetzt ist der Schirm natürlich noch da.
Ja. Ach ja, und jetzt wird auch der Pumuckl allein gelassen und dann gibt es sein schönes Nicht-Bellen-Dürfen-Gedicht. Ja, ansonsten, wir haben uns auch heute entschieden, dass das der einzige Audiokommentar bleibt. Aber wir haben ja noch einen Haufen, die erst noch veröffentlicht werden müssen.
Ja.
Wir sind jetzt bei Nummer 10. Wir haben ja schon, wie viel haben wir denn? 13, 14 haben wir jetzt schon aufgenommen. Also, du warst nicht überall dabei.
War nicht überall dabei, aber das war jetzt unsere 13, die insgesamt 13. Audio-Kommentar-Aufnahme. Ja. Damit haben wir die Hälfte der ersten Staffel schon abgehandelt.
Sind wir richtig fleißig. Ja. Hier sieht man rechts unten sehr schön die Aschentonnen, wie krumm die stehen. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon, oder? Mit dem Eichinger Schriftzug.
Es ist jedenfalls im...
Ansonsten...
Majestät der Besuch ist es...
Ist es sehr gut zu sehen.
Und den
auf jeden Fall, diese Aschentonnen sind so schräg angeordnet, um da einen Schriftzug abzudecken, der Eichinger heißt. Und das war eine Anwohnerin im Vorderhaus, die sich immer beschwert hat bei den Dreharbeiten und auch immer gesagt hat, dass sie nicht parken kann, wenn die drehen. Und das heißt, dass das ihr Parkplatz war. Und die durften das scheinbar nicht. Hier ist auch Ingo Tögel und Zeitteil waren auch angezeigt. Aber wahrscheinlich mit nicht als Rollenname, gell?
Nee. Habe ich jetzt nicht mehr darauf geachtet, gerade eben.
Und auf jeden Fall konnten die diesen Parkplatz nicht übermalen und so. Deswegen haben die diese Tonnen ab und zu mal quer angeordnet oder mal Laub drauf gekehrt. Da gibt es auch bei der Schlossgespenst-Folge, das haben wir ja leider schon Audiokommentar am Anfang, einen schönen Schnitt, wo man das super sieht. Vielleicht einfach mal drauf achten. Ja, das war der Parkplatz von der Frau Eichinger. Ja, dann haben wir es eigentlich geschafft.
Ja,
wir verabschieden uns. Och, der Eder kommt ja schon wieder. Das geht ruckzuck bei dem. Und wir wünschen Ihnen dann noch viel Spaß und alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Audiokommentar.
Auf Wiederhören.